Ja, ihr lieben Geschwister im Herrn, ich hoffe, wir sind alle wieder munter soweit und aufnahmebereit für diesen dritten Vortrag an diesem Tag. Es ist ein bisschen viel heute, aber ich hoffe, es dient trotzdem zur Stärkung und zur Auferbauung, so wie wir es auch vom Herrn erbeten haben. Ja, dieses Thema zieht nicht in einem fremden Joch. Ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage in der heutigen Zeit. Ich denke, wir haben das schon gemerkt, es ist zentral wichtig für uns Gläubige heute, dass wir wissen, in was für einer Zeit wir leben. Die Bibel sagt, wir leben in den letzten Zeiten. In der letzten Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und da zeigt uns die Bibel auch, dass die Gemeinde unter ganz besonderen Bedingungen in dieser letzten Zeit lebt. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir solche sind, die die Zeichen der Zeit verstehen, in die Gott uns hineingestellt hat. Das war für mich als junger Christ etwas ganz Unverständliches und etwas, was nur nebensächliche Rolle spielte. Und es hat mit dazu beigetragen, dass ich in diese Verführung der Pfingstbewegung hineingeraten bin, dass ich nicht mir bewusst gemacht habe, was die Bibel lehrt über die Zeit, in der wir heute leben. Ja, das Stichwort Endzeit, es zeigt, dass da ein Ende der Zeiten bestimmt ist, und zwar von Gott. Das Ende der Zeiten, es erinnert uns daran, dass der allmächtige, lebendige Gott Herr ist über alle Geschichte. Nicht die Menschen machen die Geschichte, nicht die Mächte, die Könige, die Großen, sondern der lebendige Gott macht Geschichte. Und Gott hat dieser ganzen Weltgeschichte ein Ziel gesetzt und dieses Ziel ist Jesus Christus. Es ist der wiederkommende Herr, der als Richter in Macht und Herrlichkeit kommen wird, um die Heidenvölker zu richten, um sein Reich aufzurichten, in dem auch der Überrest Israels dann Erfüllung all seiner Verheißungen finden wird und wo Frieden und Gerechtigkeit regiert. Das ist das von Gott gesteckte Ziel der Geschichte. Und auf dieses Ziel gehen wir mit raschen Schritten zu. Wir wollen keine unbiblischen Endzeitspekulationen hier veranstalten. Das hat die biblische Lehre viel in Misskredit gebracht, dass es da Leute gab, die gesagt haben, Franz Josef Strauß ist der Antichrist und Saddam Hussein ist der Antichrist und was nicht für welche Spekulationen da in Umlauf waren. Und das ist nicht gemeint. Aber wenn wir ganz, ganz nüchtern die Bibel lesen und die Zeitgeschichte verfolgen, dann sehen wir, wie ein Baustein nach dem anderen, wie bei einem Bühnenbild, die Szene hergestellt wird für diese letzten Ereignisse, wie sie das prophetische Wort der Bibel ankündigt. Wir wissen nicht, wann das geschehen wird, wir sollen nicht über Zeit und Stunde spekulieren, aber wir müssen wissen, die Zeit ist nahe, geistlich gesprochen, und wir müssen gerüstet sein. Ein Zeichen ist ganz sicherlich eben die Wiederkehr des Volkes Israel in das Land der Verheißung. Das ist ein Zeichen, das, denke ich, ganz deutlich davon spricht, dass dieses große Finale der Weltgeschichte nicht mehr sehr weit von uns weg ist. Was für uns das bedeutet, ich denke, dazu hat uns viel zu sagen, auch die sogenannte Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, die wir in Matthäus 24 finden, ab Vers 4. Ich möchte dazu mal etwas lesen aus diesem 24. Kapitel von Vers 4 an. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nämlich zu den Jüngern, die gefragt hatten, was ist denn das Zeichen deiner Wiederkunft? Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, also die Lehre, die der Herr Jesus Christus hier seinen Jüngern und auch uns gibt, ist ganz einfach. Das Hauptkennzeichen, die Hauptgefahr der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi ist die Verführung. Religiöse Irreführung. Irreführung im Namen Jesu Christi. Und das ist etwas, was viele Christen nicht verstehen, was viele Gläubige nicht verstehen. Dass wir in einer Zeit leben, in der christlich getarnte Irrlehre und falsche Prophetie überhand nimmt. Wo falsche Wunderzeichen getan werden. Wo falsche Christusse auftreten und wo Irreführung im christlichen Gewand, im Namen Jesu Christi überhand nimmt. Und das ist so der Punkt, wo wir alle aufwachen müssen, wo wir die Zeichen der Zeit beachten müssen, damit wir nicht selber in die Irre geführt werden. Ich lese noch mal Vers 24 und 25 noch dazu. Da heißt es noch einmal, die dritte Warnung, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also der Herr Jesus warnt uns. Auch die Lehre der Apostel ist voll von Warnungen über die Verführung, die in der letzten Zeit in der Gemeinde Jesu Christi auftritt. Und das hat sich auch so verwirklicht. Das hat sich verwirklicht zunächst einmal auch in der Entartung der apostolischen Gemeinde hinein in die katholische Kirche, die letztlich eine scheinchristliche Kirche ist, ein heidnisches Gebilde, Babylon die Große, Mysterienreligion, heidnische Religion, heidnische Priesterschaft anstelle der apostolischen Gemeinde. Das hat sich aber insbesondere auch in der letzten Phase der letzten Zeit herauskristallisiert durch eine große Welle von falschprophetischer Irreführung und von Irrlehren. Wir sehen das ganz besonders ausgehend vom 19. Jahrhundert. Dort haben alle die großen Sekten ihren Ursprung. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie alle da. Die Adventisten, die Zeugen Jehovas, die Irvingianer und Neuapostolischen, die Pfingstbewegung. Alle diese Verführungsströmungen kamen letztlich ein Stück auch mit einem falschprophetischen Anspruch. Und das müssen wir wissen. Was bedeutet denn Prophetie? Prophetie bedeutet ein autorisiertes Reden im Namen des lebendigen Gottes. Wenn der Prophet Jesaja den Mund geöffnet hat und gesagt hat, so spricht der Herr, dann war das, was er gesagt hat, waren die Worte des lebendigen Gottes. Das waren nicht die Gedanken von Jesaja. Das waren Worte, die Ewigkeitsbedeutung und Autorität hatten, göttliche Autorität. Und was passiert, wenn ein falscher Prophet den Mund aufmacht? Dann spricht er Worte der Irreführung, der Lüge und des Betrugs, aber im Namen Jesu Christi und mit dem Anspruch, dass das ebenfalls göttliche Autorität haben soll. Und das ist ein wesentliches Element endzeitlicher Verführung. Gott hat mir geoffenbart. Gott hat mir eine Vision gegeben. Gott hat mir eine neue Botschaft gegeben. Wenn man in der charismatischen Bewegung mal drin war, dann sieht man, wie diese Propheten boomen. Wie einer nach dem anderen kommt und Geld dafür abkassiert bei den Leuten, damit er seine Lügenbotschaften und das Volk bringt. Und diese Dinge, sie verwirklichen sich vor unseren Augen. Und wir müssen das verstehen, dass eben diese Verführung auch Bestandteil ist der letzten großen Prüfung, des letzten großen Gerichtes Gottes in der Gemeinde. Wir haben ja schon gehört, 1. Petrus 4, Vers 17, denn das Gericht muss anfangen beim Hause Gottes. Bevor also Gott die Welt richten wird, kommt zunächst einmal ein Gericht über das Haus Gottes. Und das ist die bekennende Christenheit. Ja? Jeder, der sich zu Christus bekennt. Das sind nicht lauter wahre Gläubige, sondern in diesem großen Haus sind sehr, sehr viele Scheinchristen drin, die nicht echt sind, die nur eine Pseudobekehrung vielleicht und ein falsches Bekenntnis haben. Und da müssen auch wir selber uns prüfen, bin ich echt? Gehöre ich wirklich dem Herrn? Bin ich wiedergeboren aus dem Geist Gottes? Oder habe ich nur ein religiöses Erlebnis und eine religiöse Fassade und in Wirklichkeit stimmt es vorne und hinten bei mir nicht? Ja, wir alle sind nicht vollkommen. Da wollen wir ganz klar drüber sein. Ja? Ein Kind Gottes kann immer noch sündigen, kann immer noch Fehler machen, dem Herrn aus der Schule laufen, das ist eine ganz andere Ebene. Aber es gibt heute, gerade im evangelikalen Bereich, viele, viele Menschen, die nicht wirklich bekehrt sind, die nicht wirklich Buße, Sündenerkenntnis und Gnadenerkenntnis erlebt haben, sondern die durch eine oberflächliche Evangeliumsverkündigung in eine oberflächliche Scheinbekehrung gelotst worden sind. Und die meinen, sie seien jetzt Christen. Das ist eine große Not. Und deshalb, das Unechte ist vermischt mit dem Echten in der letzten Zeit. Das zeigt uns die Bibel immer wieder. Und das ist eines der großen Probleme dieser letzten Zeit. Es ist eine Zeit der Irreführung, eine Zeit der Durchsäuerung. Prophetisch spricht auch Matthäus 13, Vers 33 davon. Das wird nicht von allen so gesehen, aber es ist aus meiner Sicht ganz wichtig zu verstehen, dieses Gleichnis vom Sauerteig. Manche meinen, das sei der Fortschritt des Evangeliums in der Welt. Aber Sauerteig ist überall in der Bibel ein Bild des Bösen, der Sünde, der Irrlehre, der Zersetzung. Und da heißt es dann, ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Aus meiner Sicht ist die Deutung ganz klar die, dass diese große Christenheit, das Haus Gottes, die Namenschristenheit, immer mehr letztlich durchsäuert wird von falschen Christen, von solchen, die gar nicht wirklich wiedergeboren sind und von falschen Lehren, sodass am Ende nur noch, wenn die Gemeinde, die wahre Gemeinde entrückt wird, eine christuslose Namenschristenheit übrig bleiben wird. Dazu gehört die katholische Kirche, dazu gehört die protestantische Ökumene, die orthodoxe Kirche, dazu gehört auch die große Mehrzahl aller Pfingstkirchen. Und wenn man so heute sagt, ah, die Evangelikalen, die drittgrößte Kraft, und dann rechnen wir mit Hunderten von Millionen. Ist euch das schon mal aufgefallen, wie viele Evangelikale sagen, wir haben ja schon 2 Milliarden Christen, wir müssen noch 5 Milliarden evangelisieren. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, was das bedeutet? Das bedeutet, dass man jeden getauften Säugling, der im katholischen und evangelischen Bereich im Kirchenregister steht, zu einem wiedergeborenen Christen macht und sagt, den brauchen wir nicht mehr evangelisieren. Wenn das stimmen würde, könnten wir alle einpacken, oder? Aber das stimmt nicht. Sondern das Schlimme ist, dass gerade unter den Namenschristen Millionen, Hunderte von Millionen Heiden sind, die nicht wahrhaft wiedergeboren sind. Die das Evangelium erst wirklich hören müssen und annehmen müssen. Und diese große Vermischung, diese Namenschristenheit, in der der Sauerteig wirkt, das ist eine ganz entscheidende Not unserer Zeit. Und deswegen auch dieses wichtige Thema zieht nicht am fremden Joch. Wisst ihr, wir müssen eines zutiefst verstehen. Der Satan ist der, der überall in der Christenheit die Vermischung von echt und falsch fördert. Warum? Warum macht es der Teufel, dass er echt und falsch miteinander vermischen will? Das ist das Wesen der ökumenischen Bewegung. Dass Licht und Finsternis, wahre Gläubige und Scheingläubige, das falsche Evangelium Roms und das wahre Evangelium der Bibel, dass sie vermischt werden sollen, zusammengehen sollen in einer unbiblischen großen Einheit. Warum? Nun, es gibt ein geistliches Gesetz, das der Teufel ganz gut kennt. Und viele Gläubige kennen es praktisch überhaupt nicht. Was ist das für ein Gesetz? Das ist das Gesetz vom Sauerteig. Das ist ein geistliches Gesetz, das wirkt, ob wir uns das wünschen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir finden es 2-mal bezeugt in der Bibel, und ich will diese beiden Stellen einmal mit uns lesen. Die erste Stelle ist in 1. Korinther 5. Da geht es um moralische Sünde. Sauerteig ist immer ein Bild des Bösen, der Zersetzung. Aber es wird für verschiedene Dinge benutzt. In 1. Korinther 5 wird es mit moralischer Sünde identifiziert. Da geht es um einen Fall von Hurerei in der Gemeinde. Und da heißt es dann ab Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Hier wird eine geistliche Begründung angeführt. Ja? Dort, wo das Lamm Gottes angenommen wurde als das gültige Sühnopfer, als der Retter, dort dürfen wir nicht mehr bewusst mit Sünde in Gemeinschaft bleiben. Das gilt für unser ganz persönliches Leben. Feg den Sauerteig der Sünde aus deinem Leben. Aus deinem Zelt tut das Böse hinweg. Und es gilt genauso für unsere Gemeinschaft als Christen. Wir dürfen nicht Gemeinschaft haben mit moralischer Sünde, wo sie nicht gerichtet wird. Das kann zum Beispiel heißen, wir können keine Gemeinschaft mit einer Gemeinde haben, die sich weigert, Leute, die vorehelich zusammenleben, mit Gemeindezucht zu belegen. Ja? Viele Freikirchen, da wird keine Gemeindezucht mehr geübt. Ja? Da dürfen die Leute zum Abendmahl, obwohl sie in Hurerei leben, in Scheidung, in Ehebruch und was nicht alles, alles kein Problem. Ja? Mit solchen Gemeinden kann man nicht Gemeinschaft haben. Und in solchen Gemeinden kann man auch nicht sein, wo die Sünde nicht gerichtet wird. Ja? Und dann finden wir eben dieses Wort vom Sauerteig noch im Galaterbrief. Und im Galaterbrief geht es ja um Irrlehre, um diese falsche Lehre, dass die Gläubigen sich beschneiden lassen sollten, damit sie gerettet würden. Und von diesen Irrlehrern spricht der Apostel Paulus in Galater 5, ab Vers 7. Da heißt es, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Wir wissen auch in den Evangelien, spricht der Herr Jesus einmal von dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten und meint ihre falsche Lehre. Ja? Also wir haben ganz klar die Aussage, Irrlehre ist auch ein Sauerteig. Und von Irrlehre müssen wir uns genauso absondern, sie herausfegen aus den Gemeinden, oder uns absondern, wenn sie in der Gemeinde schon durchgedrungen ist, damit wir von ihr nicht angesteckt werden. Schaut, und das sind so wenige Gläubige, die das wirklich ernst nehmen. Ich habe auch dazu gehört, ich habe es auch nicht verstanden. Aber es ist so. Schaut, wenn wir jetzt, es dem Teufel gelingt, uns mit Sauerteig, mit Irrlehre, mit Ökumene, Pfingstbewegung, Charismatik, Bibelkritik mit diesen Dingen in Berührung zu bringen und uns in eine große Einheit zu versammeln, wo dieser Sauerteig drin ist, dann wirkt dieses Gesetz, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht absondern, dann werden wir durchsäuert. Ich sage das immer mit einem Bild aus der Natur. Wenn wir in unserem Keller 100 gute, gesunde, knackige Äpfel haben und wir haben 2 faule drunter, dann muss doch jeder gut meinende Mensch davon überzeugt sein, dass die 100 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen. Oder nicht? Das müsste doch möglich sein. Aber wisst ihr, da sehen wir das Gesetz. Ja? Da weiß jeder von uns, wenn ich die 2 faulen Äpfel jetzt nicht wegnehme von den 100 gesunden, dann habe ich zum Schluss 102 faule Äpfel in meinem Keller. Oder? Ist nicht anders. Aber in geistlichen Dingen meinen wir, wir könnten blauäugig sein. Wir weinen, wir könnten in einer Gemeinde sein, in der Ökumene und Charismatik und alle möglichen Irrlehren wuchern und wir selber nehmen keinen Schaden. Und das stimmt nicht. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wir meinen, eine Gemeinde kann ruhig bibeltreu sein und sie kann trotzdem charismatischen Lobpreis veranstalten. Ist ja nur ein bisschen charismatischer Einfluss. Ja? Und was sagt die Bibel? Sie sagt nicht, viel Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Sondern sie sagt, wenig, ein wenig Sauerteig genügt schon, dass am Ende der ganze Teig verdorben ist. Ihr Lieben, und da müssen wir aufwachen. Wir müssen verstehen, dass es der Teufel ist, der Irrlehre, sündige und finstere Einflüsse in die Gemeinden, unter die Gläubigen schmuggelt, heimlich hineinbringt, nebenbei hineinbringt, durch falsche Lehrer hineinbringt, durch falsche Propheten, durch irregeführte Gläubige. Und jetzt war's. Die Bibel sagt ganz klar, normalerweise ist es die Aufgabe der Hirten und Ältesten einer Gemeinde, den Sauerteig hinauszutun, darüber zu wachen, dass in der Gemeinde kein Sauerteig ist. Es ist aber auch die Aufgabe aller Gläubigen. Ja, da kann man sich nicht einfach nur hinter den Ältesten verstecken. Ja. Der Apostel warnt die ganze Gemeinde, er sagt da gar nichts, in Korinth gab es gar keine Ältesten wahrscheinlich noch, dass sie wachsam sein sollten und den Sauerteig ausfegen sollen. Wenn ich das aber nicht tue, dann fängt dieser zerstörerische, verführerische Einfluss an, das Ganze zu verderben und mich persönlich auch. Und mindestens meine Kinder. Na, wenn es der Teufel schon nicht schafft, die Gläubigen, die in einer solchen falschen Vermischung sind, völlig zu verderben, spätestens ihre Kinder sind dann weg vom Fenster und folgen nicht mehr dem Weg des Herrn. Immer wieder erlebt. Aber ganz klar, der Feind fördert die Vermischung, weil er weiß, dass dabei immer das Böse siegt. Und was macht Gott? Gott macht genau das umgekehrt. Gott lehrt die Gläubigen, dass Absonderung ein ganz wesentlicher Punkt ist in einem gesunden Glaubensleben. Absonderung vom Bösen. Ich möchte einmal eine Stelle lesen, bevor wir zu der Bibelstelle kommen, die der Johannes schon mit uns gelesen hat. Und zwar ist es die Aussage im 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 2. Ich lese mal ab Vers 14, das ist der Zusammenhang. Der 2. Timotheusbrief, den kann ich euch nur ans Herz legen, weil er ein Brief ist, der ganz viel über Endzeitverführung, über den Weg der Gemeinde in der Endzeit uns lehrt. Das ist ja der Abschiedsbrief des Apostels Paulus und in diesem Abschiedsbrief haben alle Apostel, Johannes, Petrus und Paulus, jeweils in ihren Abschiedsbriefen, einen prophetischen, inspirierten Blick in die Endzeit, in die Zukunft getan und haben uns wichtige Anweisungen gegeben, wie wir in der endzeitlichen Situation des Niedergangs der Gemeinde und der Verführung richtig handeln sollen. Ja? Ganz wichtig, dass wir diese Briefe studieren. Und hier finden wir Folgendes, ab Vers 14, 2. Timotheus 2. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Also mit falschen Lehrern zu diskutieren, ist nicht richtig. Wir müssen klar die Wahrheit bezeugen und sie zurückweisen, anstatt sie diskutieren zu lassen und weiter diskutieren zu lassen und nochmal zu diskutieren. Am Ende werden nur die gesunden Gläubigen verwirrt und weggezogen. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Gesunde Lehre, ihr Lieben, ist so, so wichtig für die heutige Gemeinde. Gesunde Lehre, wo das Wort der Wahrheit gerade geschnitten wird. Das ist auch so wichtig in der heutigen Verkündigung, dass man nicht hier lauter Slaloms und Kurven macht, um nur niemanden auf die Füße zu treten, sondern wir müssen die Wahrheit gerade raus lehren, so wie sie auch das Wort Gottes sagt und dürfen keine faulen Kompromisse dabei machen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir anlegen. Wir müssen die Zusammenhänge der Schrift richtig darstellen. Wir müssen die heilsgeschichtlichen, die biblischen Zusammenhänge, die lehrmäßigen Zusammenhänge deutlich machen, denn die biblische Lehre besteht nicht nur in einzelnen Bibelstellen, sondern biblische Lehre bedeutet, dass ich einen Zusammenhang herstelle, einen begründeten Zusammenhang zwischen verschiedenen Aussagen der Schrift zum selben Thema. Ja? Dann bekomme ich das Gesamtbild, dann bekomme ich die Lehre. Und das ist wichtig in der Abwehr von Verführung. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Also das ist die Not mit den Endzeitverführungen. Sie fressen um sich wie Krebs. Sie haben ein unnatürliches Größenwachstum. Wisst ihr, was die größte und am schnellsten wachsenden Gemeinden sind weltweit? Das sind zum großen Teil die Pfingstgemeinden. Und dann ist jeder beeindruckt und sagt, ja, mit denen muss doch der Herr sein. Nein, nein. Sondern alles, was groß ist und was schnell wächst, das ist in der Endzeit unecht. Das ist ein Zeichen, dass es nicht vom Herrn ist. Wissen wir das noch, was das heißt, wenn der Herr sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja? Wenn der Herr zu Philadelphia sagt, du hast eine kleine Kraft. Wisst ihr, als ich in der Pfingstbewegung war, hat mich das Wort geärgert. Ich habe genau gewusst, wir sind damit nicht gemeint. Wir haben doch die Power. Wir sind doch die große Kraft. Ja? Also muss er jemand anders meinen mit den Treuen. Das stimmt aber. Ja? Das ist eine ganz wichtige und tiefe Wahrheit, dass die echten, die treuen Gläubigen in der Endzeit eine kleine Minderheit sind. Eine kleine Schar. Und sie haben eine kleine Kraft. Sie haben nicht mehr die große Kraft. Sie sind nicht die tonangebenden Leute in der Christenheit. Es kann gar nicht sein, endzeitlich gesehen. Ja? Und das müssen wir verstehen. Und verstehen, was Gott uns in dieser Situation für Anweisungen gibt. Ich lese mal ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Also äußerlich gesehen ist das Reich Gottes und die Gemeinde und auch die Evangelikalen chaotisch. Ein kunterbuntes Durcheinander. Jeder sagt, ich bin gläubig. Jeder sagt, ich gehöre auch zu Christus. Wo jemand wirklich steht, das weiß man oft nicht so genau. Ja? Viele Leute sind unklar, man weiß einfach nicht, wo stehen sie eigentlich. Ja? Sie geben kein klares Signal. Aber der Herr weiß, wer wirklich sein Eigentum ist. Wir wissen es oft nicht. Was wir nur erkennen können, wenn jemand in Sünde lebt, wenn jemand in der Irrlehre verharrt und sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich habe den Heiligen Geist, dann muss ich da ein Fragezeichen dahinter machen. Ich kann das Herz nicht sehen. Ich kann nicht sagen, du bist 100% nicht gläubig. Jedenfalls in vielen Fällen nicht. Aber ich muss sagen, tut mir leid, irgendwas stimmt nicht. Bin mal vorsichtig. Ganz nüchtern. Und schaut, dieses Durcheinander, dass hier Gesetzlosigkeit und biblischer Glaube nebeneinander existieren, oftmals in derselben Gemeinde, in derselben Familie, das ist Kennzeichen für diese letzte Zeit. Und wir brauchen Orientierung. Der Herr kennt die Seinen. Und auf der anderen Seite, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Daran sehe ich, ob jemand echt ist, ob er ein Leben führt, in dem die biblische Heiligung sichtbar ist. Ja? Dann kann ich das ein Stück weit sehen, auch nicht in jedem und allem Einzelheiten mit völliger Sicherheit. Aber dann geht es weiter. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also innerhalb dieses großen Hauses geht es kunterbunt durcheinander. Da gibt es hölzerne und irdene Gefäße, in denen zum Beispiel Jauche transportiert wird oder die zum Putzen der Toiletten verwendet werden. Und dann gibt es goldene Trinkschalen, die für die Ehrengäste sind. Und es ist ganz klar, dort wo eine ordentliche Haushaltung ist, da sorgt der Haushalter oder die Haushälterin dafür, dass diese beiden Arten von Gefäßen nicht beieinander sind. Ja? Das sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass das nicht geht. Ja? Aber in der Gemeinde sind sie oft hoffnungslos durcheinander vermischt. Und da sagt nun die Bibel, wenn du dem Herrn folgen willst, wenn du dem Herrn dienen willst, dann musst du dich von diesen Gefäßen zur Unehre trennen und reinigen. Du musst dich heiligen, du musst einen anderen Weg gehen als sie. Du musst dich auch trennen, was jetzt die geistliche Gemeinschaft angeht, von solchen, obwohl wir immer noch sozusagen in dem großen Haus der Christenheit zusammen sind, die Echten und die Falschen, aber wir sollen nicht zusammen in einer Gemeinde sein, nicht zusammen in einem Gebetskreis, nicht zusammen in einer Arbeitsgemeinschaft für das Reich Gottes. Das ist der Grundgedanke, den wir hier finden, Absonderung, Reinheit für den Herrn, damit wir brauchbare Gefäße werden. Ja, wir sollen dem Hausherrn nützlich sein. Und da geht es um den Blick auf den Herrn. Wir können nicht sagen, ja, aber das sind doch so liebe Leute, die finde ich so nett, mit denen verbinden mich so viele gemeinsame Erinnerungen. Das sind oft solche Dinge. Da gibt es Leute, die sagen, die Kirche ist meine Mutter, ich kann sie nicht verlassen. Tut mir leid, wo steht denn das in der Bibel? Ja? In der Bibel steht Jerusalem, das Obere ist unsere Mutter. Nicht die Kirche, nicht die Methodistenkirche oder die evangelische Kirche oder was für eine Kirche auch immer. Ja? Wir müssen da einen Schnitt machen, wenn die Bibel ganz klar macht, dass hier Sauerteig vorliegt, Sauerteig der Verführung.
Und da heißt es dann, Vers 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen.
Also es geht nicht nur um Absonderung, ihr Lieben. Es gibt eine biblische Absonderung, die ist bitter notwendig, nämlich die Absonderung vom Bösen, von Irrlehre, von Verführungen. Es gibt auch eine unbiblische Absonderung, und die wird leider auch oft betrieben. Das ist die Absonderung von wahren Gläubigen, die eigentlich in der Lehre gesund sind, wegen dritt- und viertrangiger Fragen, wegen persönlicher Querelen und so weiter. Und das ist ein Leiden, das ist etwas Schlimmes, das sollte nicht so sein. Ja? Die Bibel sagt hier ganz klar, diejenigen, die wirklich dem Herrn treu sind, die den Herrn Jesus lieb haben, die ihn aus reinem Herzen anrufen, mit denen sollst du Gemeinschaft suchen, mit denen sollst du zusammengeschirren, aber nicht mit den Falschen. Also das Hinausgehen, die Absonderung ist immer nur eine Seite. Die andere Seite ist die Sammlung der Treuen, der wahren Gläubigen, die Auferbauung der wahren Gemeinde mitten in diesen chaotischen Szene der Vermischung und der Verführung. Und das ist ein Werk, das ist so wichtig vor dem Herrn und es ist so schwierig, so herausfordernd. Ja, es kostet sehr viel Kraft und kann einen manchmal sehr entmutigen, auch mit allen Rückschlägen, die damit verbunden sind. Aber das ist das Werk, das wir eigentlich mit unterstützen und betreiben sollen. Dass wir diesen treuen Überrest der Gläubigen, die noch den Herrn fürchten, dass wir ihn stärken, ihn sammeln, dass wir dafür sorgen, dass die treuen Gläubigen miteinander den Herrn aus reinem Herzen anrufen und miteinander dem Herrn dienen. Das ist die andere Seite der Absonderung, die Sammlung. Ja? So gibt das Ganze ein biblisches Gleichgewicht. Aber die Absonderung ist die Voraussetzung für die Sammlung. Solange die wahren Gläubigen, und das ist heute die Situation, verstreut sind in so und so vielen unbiblischen Gemeinschaften, Freikirchen, Kirchen, Kreisen, solange können sie auch nicht gesammelt werden zu einem wirklichen Dienst für den Herrn. Ja? Also da liegt ein ganz großes Aufgabenfeld, das uns auch in diesem Bibelwort angedeutet wird. Und jetzt kommt da auch der Punkt mit hinein, den wir vorher schon gehört haben aus dem 2. Korintherbrief. Mir ist dieses Wort aus 2. Korinther 6 sehr, sehr wichtig geworden, seitdem ich aufgewacht bin aus der Verstrickung in die Endzeitverführung. Mir ist es ganz bewusst, dass diese geistliche Absonderung, wie sie hier gelehrt wird, eine der Lebensgrundlagen für den treuen Überrest der Gemeinde in der Endzeit ist. Ohne das wird dieser Überrest geistlich scheitern. Aber Gott sei Dank, Gott sorgt dafür, dass dieser Überrest auch diese geistlichen Grundsätze beachtet. Die Frage ist nur, bist du dabei und bin ich dabei? Bei denen, die da die biblische Absonderung und die biblische Sammlung praktizieren. Lesen wir noch einmal diese Verse und schauen sie uns noch etwas genauer an. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das bezieht sich nicht nur auf Firmengründungen. Es bezieht sich auch nicht nur auf die Ehe, obwohl es dort natürlich auch sehr, sehr angebracht und wichtig ist, das zu beachten. Sondern es bezieht sich zuallererst mal auf die Gemeinde Gottes und auf gemeindliche Arbeit, auf Evangelisation, auf die ganze Reichsgottesarbeit. Und da müssen wir ganz nüchtern sagen, da sind die Kirchen der Reformation einem riesen falschen Ansatz erlegen und haben von vornherein das Wort Gottes missachtet. Das müssen wir insgesamt sehen. Die Reformation war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir dürfen dankbar sein, dass das biblische Evangelium wieder ans Licht gebracht wurde. Aber in der Frage der Gemeinde, übrigens auch in den Endzeitfragen und manchen anderen, ist die Reformation nicht bis zu dem biblischen Fundament vorgedrungen, sondern sie sind bei Augustinus und den frühen Kirchenvätern stecken geblieben. Sie sind also gar nicht ganz aus Babylon und aus dem Katholizismus je ausgezogen. Deswegen werden sie jetzt auch wieder hineingezogen durch die Ökumene. Ja? Und das sehen wir, dass die biblische Ordnung der Gemeinde ist die Gemeinschaft der wiedergeborenen Gläubigen. Gott hat nie gewollt, dass bewusst Ungläubige mit in der Gemeinde inbegriffen sind. Wir können das nie ganz verhindern. Ja? Es können Scheingläubige sein. Aber tatsächlich jemand, der erklärtermaßen nicht bekehrt und wiedergeboren ist, in einer Gemeinde drin hat, die sich biblisch nennt, ist einfach undienlich. Geht nicht. Die
Bibel sagt ganz klar, die Gemeinde, die wahre Gemeinde ist ein geistlicher Organismus von echten, wiedergeborenen Gläubigen. Die wahre Gemeinde ist ein geistliches Haus, ein Tempelbau. 1. Petrus 2. Und dieser Bau ist nur gebaut aus lebendigen Steinen. Also ein toter Stein hat da gar nichts drin verloren. Der kann da auch gar keine Funktion ausüben. Sprich, ein Nicht-Wiedergeborener. Ja? Und jede örtliche Gemeinde sollte aus solchen bestehen, die auch der wahren Gemeinde angehören. Das ist natürlich ein Ideal. In der Praxis geht es so rum und so rum nicht ganz. Aber das ist das Ziel, das Gott ganz klar in seiner Lehre gestellt hat. Und deswegen hier die Zusammenarbeit mit Ungläubigen in irgendwelchen geistlichen Dingen. Das ist zum Beispiel die Evangelische Allianz. Ja? Das ist ein ungleiches Joch. Bei uns ist da zum Beispiel auch die liberale evangelische Kirche drin, ja. Und dann leitet die Allianz Gebetswoche an einem Tag der ungläubige Pfarrer. Ja? Kraftamtes. Tja, zieht nicht an einem Joch mit den Ungläubigen. Und so ist es die ganze Allianz durch. Und der Sauerteig hat die Allianz auch schon gründlich durchsäuert. Jetzt kommt noch der charismatische Sauerteig dazu. Weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Bei uns haben sie ja seit 86 die Pfingstler mit offenen Armen aufgenommen in die evangelische Allianz. Und jetzt kann der Sauerteig da so richtig gären. Und er tut es. Na, das merkt man. Ja, also, es ist in so vielen Kreisen heute dieses ganz einfache Gebot bewusst missachtet. Aber das hat Folgen. Wir werden das gleich sehen. Ein fremdes, ein ungleiches, ein falsches Joch, in dem wir nicht gehen sollen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Noch einmal, wenn diese Dinge Gemeinschaft haben, dann siegt immer die Finsternis. Dann gewinnt immer das Böse dabei, weil Gott es gar nie so vorgesehen hat. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wisst ihr, und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Gemeinde ist sich nicht mehr bewusst, dass sie berufen ist, ein heiliger Tempel Gottes zu sein. Deinem Haus gebührt Heiligkeit, geziemt Heiligkeit. Für immer, heißt es schon im Alten Testament. Ja? Und dort, wo diese Heiligkeit zerstört wird, da passiert etwas ganz Schreckliches, nämlich Gott zieht sich zurück aus seinem Haus. Wisst ihr, das ist diese Szene aus dem Propheten Hesekiel. Ich denke, ihr kennt sie. Da sind diese Burschen, diese Ältesten des Volkes Israel, die ihren unbiblischen Götzendienst im Tempel Gottes betreiben. Und dann kommt diese Szene, wo die Herrlichkeitswolke Gottes sich aus dem Tempel entfernt. Der Herr verlässt seinen Tempel. Es ist ein entweihtes Heiligtum, ein Gräuel für den Herrn geworden. Er stellt sich nicht mehr dazu, er ist nicht mehr gegenwärtig. Wisst ihr, und das war der eigentliche Moment, wo dieser Tempel in Trümmern lag. Nicht erst ein paar Jahrzehnte später, wo dann wirklich der Tempel zerstört wurde, bis auf die Grundmauern, sondern das Fundament wurde gelegt in dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel gewichen ist. Und genau dasselbe finden wir heute in Hunderten von evangelikalen Gemeinden. Nach außen hin toller Betrieb, Disco, Weltförmigkeit, die Leute kommen, viel Jugend, viel Rockmusik, viel charismatischer Lobpreis. Aber über der Tür müsste ein Wort stehen und das heißt Ikabod. Wisst ihr, was das heißt? Das ist der Name, den die Schwiegertochter des Eli ihrem Sohn gegeben hat. Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Ja? Der Herr ist nicht mehr in der Mitte. Der Herr ist nicht mehr gegenwärtig. Der Betrieb geht weiter, wie im Tempel auch. Ja? Die haben weiter ihre Opfer geopfert und ihre Gesänge gesungen und haben alles schön weitergemacht. Dienst nach Vorschrift. Aber der Herr war nicht mehr da. Und kurze Zeit später war der Tempel kaputt, wie er kaputter nicht mehr sein konnte. Ja? Und das ist dieser Punkt. Wenn wir die Absonderung vom Bösen und von der Irrlehre missachten, wenn wir uns in diese ökumenische, charismatische, modern-evangelikale Einheitsmischung hineinnehmen lassen, dann wird der Herr von uns weichen. Er wird uns nicht mehr als Tempel Gottes anerkennen können, sondern er wird sich zurückziehen und dann werden Gemeinden preisgegeben in die Verführung, dass man sich fragt, wie konnte innerhalb von 10 Jahren eine biblisch noch halbwegs ordentlich stehende Gemeinde so ruiniert werden? Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon erlebt? Es ist erschreckend, wie schnell das oft geht. Aber wisst ihr, da ist unsichtbar vorher etwas geschehen. Da ist der Herr aus seinem Tempel gewichen und hat den Leuchter umgestürzt. Das heißt, er hat sich nicht mehr, hat diese Gemeinde nicht mehr anerkannt als sein Zeugnis. Und dann geht es ganz schnell bergab. Und wisst ihr, das sollte unsere Furcht sein. Dass nicht der Herr von uns weichen muss, weil wir seinen heiligen Tempel mit Unreinheiten entweihen. Und das ist auch das biblische Motiv für biblische Absonderung. Nicht, dass wir Rechthaber sind, nicht, dass wir möglichst klein sein wollen und möglichst nur unsere Meinung gelten lassen wollen. Ganz gewiss nicht. Sondern das biblische Motiv für Absonderung muss sein, wir wollen den Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes reinhalten von allem, was Gott verurteilen muss, damit der lebendige Gott in unserer Mitte sein kann, damit wir diesen heiligen Priesterdienst weiter tun können vor Gott. Das muss das Motiv für uns sein, unser Beweggrund. Ja? Und dass wir verstehen, es ist Gottes heiliges Anliegen, sich einen heiligen und reinen Überrest zu bewahren, der sein Wort noch treu verkündet und auslebt und der noch die echte biblische Anbetung, den echten biblischen Priesterdienst weiterführt. Die Gemeinde als Ganzes hat da versagt. Sie hat sich schon längst in die Vermischung hineinbegeben. Sie ist ein großes Haus geworden mit vielen unreinen Gefäßen. Aber die wahren Gläubigen, die den Herrn noch fürchten, die haben diesen Auftrag auch weiterhin. Ich möchte dazu vielleicht noch einmal ein oder zwei Bibelstellen auch aus dem Alten Testament nehmen, die uns dieses Bild von dem treuen Überrest anhand von Israel deutlich machen. Im Zephania lesen wir Zephania 3, Vers 12 und 13. Da heißt es, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Das war also der treue Überrest des Volkes Israel, der inmitten des allgemeinen Abfalls und Niedergangs des ganzen Volkes noch wirklich an dem Herrn festgehalten hat. Und diesen Überrest finden wir auch in Malachi. Und auch das ist ein Wort, das wir ein Stück anwenden können auf die Situation der Gemeinde in der letzten Zeit. Da heißt es in Malachi 3, ab Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. An dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Ja, dieser Unterschied zwischen dem gottesfürchtigen Überrest und der großen Masse des abtrünnig gewordenen Volkes, das ist in Israel so und das wird aber auch, ist auch in der Gemeinde der Endzeit ein Gegensatz, den wir einfach beachten müssen. Ja, und diejenigen, die wirklich noch dem Herrn treu dienen, die sind eine Minderheit. Die werden verspottet, die werden letztlich nicht mehr ernst genommen von denen, die nur einen formalen Dienst für den Herrn ausüben. Aber letztlich wird der Tag des Herrn zeigen, wer wirklich Recht hat. Und letztlich werden die Gottesfürchtigen diejenigen sein, zu denen sich der Herr öffentlich bekennt und nicht die, die gesetzlos gehandelt haben und sagen, ich als Christ habe die Freiheit dazu. Ja? Diese Freiheit für das Fleisch, da werden die Leute einmal erschrecken und aufwachen und sehen, dass Gott das ganz anders beurteilt, als sie das in ihren Träumen gedacht haben. Und das müssen wir verstehen, dass es geht um diesen treuen Überrest, der wirklich noch den Auftrag, der eigentlich an die gesamte Gemeinde gegeben wurde, praktisch ausführt. Und das ist unsere Aufgabe, diesen Priesterdienst. Da heißt es ja, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Noch einmal, das Motiv muss richtig sein. Nicht Rechthaberei, nicht Parteigeist, sondern ein rechtes, gottesfürchtiges Verständnis von unserem priesterlichen Auftrag. Von der Heiligkeit der Gemeinde als dem Tempel des lebendigen Gottes. Und wenn uns das bewusst ist, ja, der Herr ist in unserer Mitte, er geruht, mitten in seiner Gemeinde gegenwärtig zu sein und zu wohnen, dann werden wir uns fürchten, zum Beispiel dem Herrn ein falsches Lobopfer mit charismatischer Rockmusik und Lobpreis darzubringen. Dann werden wir uns fürchten, das Wort des Herrn falsch zu verkündigen, menschengemachte Lehren, verwässertes Evangelium zu verkündigen. Dann werden wir uns fürchten, Sünde und Irrlehre in der Gemeinde zu dulden, weil wir wissen, dass es unserem Herrn missfällt. Und dass es unseren Priesterdienst ruiniert, so wie die alttestamentlichen Priester ruiniert wurden, weil sie den Götzendienst toleriert haben. Haben wir das noch im Ohr, was der erhöhte Herr den Gemeinden sagt? Ich habe gegen dich, dass du solche duldest bei dir, die Irrlehren vertreten. Nikolaiten, der Weg Biliams, Isabel. Ja? Duldest. Ja, heute ist doch ein Ältester dann gut, wenn er tolerant ist, wenn er alles Mögliche duldet um des lieben Friedens willen. Das ist nicht mehr biblisch. Es müssen Grenzen gesetzt werden. Keine falschen Grenzen, biblische Grenzen. Aber die müssen auch in aller Klarheit durchgesetzt werden. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, sagt die Bibel. Ganz klar. Ja? Was sollen wir mit Irrlehrern machen? Solche meide. Mit solchen haben nichts zu tun. Überall steht es. Ja? 1. Timotheus 6, 2. Timotheus 3, Römer 16, Vers 17. Immer die gleiche Linie. Absonderung, Trennung. Und heute wird es verwässert um der menschlichen Toleranz willen, weil der moderne Evangelikalismus nicht mehr die biblische Absonderung lehrt, sondern Dialog und menschlichen Kompromiss und Vermischung. Und davon müssen wir uns auch trennen. Wir müssen zurück zu den schlichten, klaren Linien der Bibel. Das ist unsere einzige Überlebenschance. Wisst ihr, es ist nicht schlimm, wenn wir wenige sind, auch nicht, wenn wir vielleicht wenigere werden, dadurch, dass wir treu sind. Das ist die große Furcht vieler Ältesten. Oh, wenn ich das mache, dann verliere ich die Jugend, dann geht diese Familie weg, dann verliere ich, dann werden wir weniger. Das darf nicht unsere Angst und Sorge sein. Unsere Furcht muss sein, dass es dem Herrn missfallen könnte, was wir tun. Dass der Herr weicht, wenn wir Böses dulden auf die Dauer in unseren Gemeinden. Ja? Das ist die richtige Ausrichtung. Und das ist genau das, was wir hier in 2. Korinther 6 sehen. Wir sollen uns absondern von der Ökumene, von der Charismatik, von der Bibelkritik. Aus dem einfachen Grund, weil der heilige Gott in unserer Mitte ist und will, dass wir ihm priesterlich dienen. Und weil er heilige Priester braucht, keine befleckten, unreinen Priester. Das ist der Punkt. Und dann heißt diese Verheißung, ich will euch aufnehmen. Wisst ihr, das bedeutet, dass wir außerhalb des Lagers gehen, auch des evangelikalen Lagers. Und was tragen wir dort? Die Schmach des Christus, Hebräer 13. Ja? Und es ist immer schwierig gewesen, außerhalb des Lagers zu sein, wo man als Spinner, als Sektierer verurteilt wird. Ja? Aber wenn wir diesen Mut nicht haben, um unseres Herrn willen, wie wollen wir dann seine Nachfolger sein? Er selber hat sich ja außerhalb des Lagers kreuzigen lassen für uns. Da war er auch außerhalb des religiösen Lagers. Ja? Sondert euch ab um des Herrn willen. Dann wird der Herr uns aufnehmen. Er will uns ein Vater sein. Da heißt es, ich will euch aufnehmen, ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also, wenn wir diese Isolation, diese Schmach ertragen, dann wird der Herr uns annehmen und sich zu uns stellen. Dann werden wir vielleicht eine kleine Schar sein, aber eine gesegnete Schar. Der Herr ist in unserer Mitte und wir können uns im Herrn freuen. Und der Herr gibt uns auch die Kraft, Zeugnis zu geben. Das Zeugnis liegt nicht in der großen Anzahl. Wir müssen viele sein, damit wir die Menschen erreichen. Nein, sondern wir haben das schon gehört, es liegt darin, dass wir wirklich dem Herrn mit frohem Herzen und in der Kraft des Heiligen Geistes nachfolgen. Und das will der Herr uns schenken, aber der Preis ist, dass wir seinem Wort gehorchen und biblische Absonderung praktizieren. Zieht nicht in einem fremden Joch. Möge der Herr uns auch da Gnade schenken, dass wir das verstehen, was das für uns ganz persönlich bedeutet, dass wir seine Gedanken mit seiner Gemeinde verstehen, diesen Weg des treuen Überrestes der Gemeinde in der Endzeit und uns Gnade geben, dass wir da mit dabei sind und mithelfen, dass die getreuen Gläubigen gesammelt und erbaut werden. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns doch auch immer wieder herausfordert, dass wir eine klare Stellung beziehen gegenüber den Irrlehren und Verderbnissen dieser letzten Zeit, gegenüber der ökumenischen Vermischung, der falschen Einheit, die immer mehr gepredigt wird und die immer mehr Gläubige auch in ihre Reihen zu ziehen versucht. Herr, lass uns aufwachen und erkennen, was dein Wille ist in dieser letzten Zeit, dass wir wirklich Gefäße zur Ehre, brauchbare Gefäße für dich sein können, dass wir wirklich uns dort absondern, wo dein Wort uns Absonderung gebietet, dass wir auf der anderen Seite aber auch mit beitragen, dass die wahren Gläubigen, die dir noch treu dienen wollen, gesammelt und gestärkt werden, dass sie erbaut werden, dass es eine geistliche Heimat auch gibt, hin und her für die zerstreuten Gläubigen, die heute gar keine Heimat mehr haben. Herr, du weißt um die Nöte, die es da gibt, um die vielerlei Schwierigkeiten. Du weißt auch um unbiblische Trennungen und Absonderungen, wo echte Gläubige sich voneinander getrennt haben aus falschen Gründen. Herr, erbarme dich über die notvolle Situation, in der wir heute sind, über diesen schwachen Überrest mit allem Elend und allen Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Herr, stärke du noch die treuen Gläubigen, um deines Namens willen, um deiner Gnade willen, schenke, dass wir doch noch ein kraftvolles und klares Zeugnis für deinen herrlichen Namen geben können. Schenke du, dass die wahren Gläubigen gesammelt werden. Du bist der gute Hirte, der oberste Hirte, der allein dieses Werk ausführen kann. Und dir wollen wir uns auch persönlich anbefehlen, Herr, wo du etwas zu uns zu reden hast, wo wir selber auch diesen Ruf zur Absonderung persönlich noch befolgen müssen, Konsequenzen ziehen müssen, da zeige es uns, und leite du uns auf deinem guten Weg. Wir danken dir dafür, wollen uns deiner Gnade anbefehlen. Wirke du weiter durch dein gutes Wort. Amen. Amen.